Kapitel 20 und ich möchte uns das ganze Kapitel zu Beginn lesen. Da zogen alle Kinder Israel aus und die ganze Gemeinde von Dan bis Beersheba und vom ganzen Lande Gilead wurde versammelt wie ein Mann vor dem Herrn zu Mizpah. Und die Häupter des ganzen Volkes aus allen Stämmen Israels traten in der Versammlung des Volkes Gottes, 400.000 Mann Fußvolk, die das Schwert zogen. Aber die Kinder Benjamin hörten, dass die Kinder Israel gen Mizpah hinaufgezogen seien. Die Kinder Israel sprachen, sagt, wie ist diese Bosheit geschehen? Da antwortete der Levit, der Mann des Weibes, das getötet worden war, und sprach, ich kam mit meinem Kebsweibe gen Gibea in Benjamin, um da selbst über Nacht zu bleiben. Da machten sich die Bürger von Gibea wieder mich auf und umzingelten meinetwegen bei Nacht das Haus. Mich gedachten sie zu töten und mein Kebsweib haben sie geschändet, dass sie gestorben ist. Da nahm ich mein Kebsweib und zerstückelte es und sandte die Stücke in das ganze Land des Erbes Israel, denn sie haben eine Schandtat und ein Verbrechen in Israel begangen. Seht ihr alle Kinder Israel, sprecht euch aus und beratet hier. Da stand alles Volk wie ein Mann und auf wie ein Mann und sprach, niemand von uns soll in seine Hütte gehen, noch in sein Haus heimkehren, sondern das wollen wir jetzt gegen Gibea tun, gegen sie ausziehen nach dem Los. Wir wollen 10 Männer von 100 und 100 von 1000 und 1000 von 10.000 aus allen Stämmen Israels nehmen. Sie sollen Zehrung holen für das Volk, damit es komme und mit Gibea Benjamin verfahre nach aller seiner Schandtat, die es in Israel verübt hat. Also versammelten sich alle Männer von Israel bei der Stadt, verbündet wie ein Mann, und die Stämme von Israel sandten Männer zu allen Geschlechtern von Benjamin und ließen ihnen sagen, was ist das für eine Schandtat, die bei euch verübt worden ist? So gäbt nun die Männer heraus, die Kinder Belials zu Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel ausrotten. Aber die Kinder Benjamin wollten der Stimme ihres Bruders, der Kinder Israel nicht gehorchen, sondern sie versammelten sich aus den Städten in Gibea, um zum Streit wieder die Kinder Israel auszuziehen. Und es wurden an jenem Tag die Kinder Benjamin aus den Städten gemustert, 26.000 Mann, die das Schwert zogen, ohne die Bürger von Gibea. Derer waren 700 gezählt auserlesene Männer. Unter all diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren. Die schleuderten alle einen Stein haargenau, ohne zu fehlen. Aber der Männer von Israel, ausgenommen Benjamin, waren 400.000 gezählt, die das Schwert zogen. Alle streitbare Männer und die Kinder Israel machten sich auf, zogen hinauf nach Bethel und fragten Gott und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Streit mit den Kindern Benjamin? Da sprach Juda zuerst. Also machten sich die Kinder Israel am Morgen auf und lagerten sich vor Gibea. Die Männer von Israel zogen aus, mit Benjamin zu streiten und stellten sich in Schlachtordnung auf zum Streit wider Gibea. Da fielen die Kinder Benjamin aus Gibea heraus und streckten an jenem Tag unter Israel 22.000 Mann zu Boden. Aber das Volk, die Männer von Israel, stärkten sich und stellten sich wieder in Schlachtordnung auf, am gleichen Orte, wo sie sich am Tage zuvor gestellt hatten. Und sie gingen hinauf und weihten vor dem Herrn und sprachen, sollen wir wieder hinaufziehen, um mit unseren Brüdern, den Kindern Benjamin, zu streiten? Der Herr sprach, zieht hinauf gegen sie. Als nun tags darauf die Kinder Israel sich an die Kinder Benjamin heranmachten, fielen die Benjaminiten wieder aus Gibea heraus ihnen entgegen an demselben Tag und streckten von den Kindern Israel weitere 18.000 Mann zu Boden, die alle das Schwert zogen. Da zogen alle Kinder Israel und alles Volk hinauf und kamen gen Bethel und weinten und blieben da selbst vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und die Kinder Israel fragten den Herrn, denn zu jener Zeit war da selbst die Bundeslade Gottes. Und Pinhas, der Sohn Eleazars, der Sohn Aaron, stand vor ihm zu jener Zeit und fragte, soll ich nochmals ausziehen, um mit unseren Brüdern, den Kindern Benjamin, zu streiten? Oder soll ich es lassen? Der Herr sprach, zieht hinauf, denn morgen will ich sie in eure Hand geben. Da legten die Kinder Israel einen Hinterhalt rings um Gibea her. Danach zogen die Kinder Israel am dritten Tag gegen die Kinder Benjamin hinauf und stellten sich in Schlachtordnung wieder Gibea auf wie zweimal zuvor. Da zogen die Kinder Benjamin heraus dem Volk entgegen und machten sie von der Stadt ab, dass sie von der Stadt abgeschnitten wurden, fingen sie an, etliche vom Volk zu erschlagen und zu töten. Etwa 30 Mann von Israel, wie zweimal zuvor, auf den Landstraßen, deren eine nach Bethel, die andere auf dem Felde nach Gibea führt. Da sprachen die Kinder Benjamin, sie sind vor uns geschlagen wie zuvor. Aber die Kinder Israel sprachen, lasst uns fliehen, damit wir sie von der Stadt abschneiden, gegen die Landstraßen hin. Da machten sich alle Männer Israels auf von ihrem Ort und stellten sich in Schlachtordnung auf bei Baal Tamar. Aber der Hinterhalt Israels brach von seinen Standort aus der Höhe von Gibea hervor. Und 10.000 auserlesene Männer aus ganz Israel kamen gegen Gibea, als der Streit hart war. Die Kinder Benjamin aber merkten nicht, dass ihnen das Unglück nahte. Und der Herr schlug Benjamin vor den Kindern Israel, so dass die Kinder Israel an jenem Tage 25.100 Mann von Benjamin, die das Schwert zogen, zu Boden strickten. Die Kinder Benjamin sahen, dass sie geschlagen waren. Die Männer von Israel aber hatten Benjamin Raum gegeben, denn sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie bei Gibea bestellt hatten. Und der Hinterhalt eilte und überfiel Gibea und zog aus und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Aber die Männer von Israel hatten mit dem Hinterhalt die Abrede getroffen, dass dieser einen starken Rauch aus der Stadt solle aufsteigen lassen. Darum wandten sich die Männer von Israel im Streit um Benjamin fing an zu schlagen und zu töten von Israel etwa 30 Mann. Denn sie dachten, sie sind wieder vor uns geschlagen wie im vorigen Streit. Als aber von der Stadt der Rauch wie eine Säule hinaufzusteigen begann, sah Benjamin hinter sich und siehe, da flammte von der ganzen Stadt Feuer auf den Himmel. Nun wandten sich die Männer von Israel um. Die Männer von Benjamin aber waren bestürzt, denn sie sahen, dass das Unglück sie getroffen hatte. Sie wandten sich zwar von den Männern Israels auf den Weg zur Wüste, aber der Streit folgte ihnen. Die, welche aus den Städten kamen, nahmen sie in die Mitte und machten sie nieder. Sie umzingelten Benjamin, verfolgten sie bis Benucha und zertraten sie bis vor Gibea gegen Sonnenaufgang. Und von Benjamin fielen 18.000 Mann, alle streitbare Männer. Da wandten sie sich und flohen gegen die Wüste an den Felsen Rimmon. Und jene schlugen auf den Straßen 5.000 Mann und setzten ihnen nach bis Gideom und schlugen von ihnen noch 2.000. Also fielen an jenem Tag von Benjamin im ganzen 25.000 Mann, die das Schwert gezogen hatten, lauter streitbare Männer. Nur 600 Mann wandten sich und entflohen zur Wüste zum Felsen Rimmon und verblieben auf dem Felsen Rimmon 4 Monate lang. Und die Männer Israels kehrten zu den Kindern Benjamin und schlugen mit der Schärfe des Schwertes alles, was in der Stadt war, vom Menschen bis zum Vieh, alles, was man fand, auch alle vorhandenen Städte, verbrannten sie mit Feuer. Das ist einer der dramatischsten Texte im ganzen Alten Testament. Und zwar, wir haben hier die Situation, wenn es wiederum von der gesamten heilsgeschichtlichen Bedeutung vom Buch der Richter betrachtet, da sieht man, wie geistlich nach der Blütezeit der Abfall und dann letztendlich die totale Verdorbenheit, haben wir das letzte Mal gesehen, diese furchtbare Sünde, wie das Volk Israel jetzt inzwischen so weit ist, dass ein Stamm, ich sage ausdrücklich, ein Stamm und dazu noch ein Stamm von den wahren Gläubigen, Benjamin war ja ein richtig Geborener. Das heißt, muss man einfach sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Hier hat nicht dann diese Sünde begangen, sondern Benjamin. Bei dann wär's klar. Dann ist der Stamm des Abfalls, aber nicht dann war es, sondern Benjamin. Das heißt, mitten aus den Reihen der normalen Gläubiger passieren solche furchtbare Dinge. Und jetzt sieht man in dem Text eigentlich was ganz Schlimmes. Und zwar, was hier passiert. Und wir haben hier im Buch der Richter Bild für die Endzeit. Das ist ein Bild für die Endzeit. Und das heißt, es wird am Schluss immer schlimmer. Und bei Benjamin ist eigentlich das Drama, dass sie die Sünde, die Gibea begangen hat, nicht mehr sehen. Und das ist ihr Ende. Das ist ihr Untergang. Und zwar, das ist eben das, was in der Endzeit passiert, dass auch die Gläubigen keinen Blick mehr für die Sünde haben. Und die Bibel sagt ganz klar, das Gericht fängt da am Hause Gottes. Das heißt, hier haben wir ein Problem, dass Gott eigentlich diesen einigermaßen normalen und eigentlich von der richtigen geborenen Stamm um der Sünde Wille straft. Und zwar, weil sie hier Gibea nicht bereit sind, Sünde zu strafen und letztendlich Sünde, Sünde zu nennen. Das ist etwas Dramatisches. Das heißt, bildlich gesprochen haben wir hier eigentlich ein Bild, was in der Endzeit passiert, und zwar am Ende der Endzeit bezüglich der Sünde in der Gemeinde Jesu. Und ich habe aus dem Grund jetzt das nochmal von dem Blickwinkel aus auch betrachtet. Was jetzt einmal wichtig ist, die ersten 13 Verse, das ist der erste Abschnitt. Dort heißt es ganz klar, sie versammelten sich vor Gott in Mizpah. Das heißt, da ist bei diesem Abgefallenen, bei diesem verderbten Volk ist zumindest noch Funke von Normalität, Gott zu dienen, da. Sie versammelt sich nämlich vor Gott. Und das ist das, was auch in der Endzeit da sein wird. Es wird immer ein Überrest geben von der Gemeinde, die Gott eigentlich dienen will, die noch einigermaßen normal reagiert. Ich möchte nochmals betonen, das Drama ist eigentlich, dass es ein Stamm ist, der von Gott her zu den Guten gehört, dass er ausgerechnet den erwischt. Und also es ist so furchtbar. Ich hab heute nochmal das Umfeld gelesen. Ich finde es schrecklich, und zwar, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass auch am Schluss, bis auf die paar hundert Leute, alle umgebracht werden, da Männer, Frauen und Kinder. Das heißt, da wird ein Stamm ausgerottet. So, dass am Schluss keine Frauen mehr da sind. Das ist nur der Schluss, praktisch das nächste Kapitel, wo es darum geht, was sollen wir überhaupt tun. Das ist dramatisch. Und man sieht hier, wie in der Endzeit furchtbare Zustände herrschen, wie aber Endzeit auch letztendlich etwas sein wird, das auch hier sich widerspiegelt, und zwar die Gerichte Gottes. Ich kann mich ja keinen Bibeltext erinnern, wenn man jetzt einmal absieht vor 4. Mose 16, vor der Rotte Kora und ähnliches, wo Gott sippemäßig so Sünde straft, so brutal. Und das ist, wie er dann am Ende dieser Abfallsperiode, wo wirklich das Volk Gottes am Boden liegt, wie er sogar bis auf ein paar, ich sag's mal wenige, einen ganzen Stamm Israels ausrottet. Einen guten Stamm. Und da sieht man doch, wie, wenn man das jetzt bildlich nimmt, wie man einfach davon ausgehen muss, dass in den Endzeitgerichten, dass dort eben 10-mal schrecklichere Dinge passieren, so wie es auch der Offenbarung beschreibt, dass wir uns eigentlich noch gar nicht vorstellen können, weil wir immer noch glauben, dass Gott zuwartet. Wir glauben immer noch, dass Gott es duldet. Wir glauben immer noch, dass Gott hier mitspielt. Das ist ein Problem. Wenn die Gerichte Gottes einsetzen, dann sind sie so brutal und, ich sag's einmal, so konsequent und so radikal, die Sünde strafend, wenn einmal der Point of No Return vorbei ist, das heißt, wenn der Sünder seine Gnadezeit Streichart lassen, oder wenn der Gläubige Gott so lange, sage ich, sich zündigt, bis Gott zu viel wird, und Gott dann wirklich handelt, dann handelt er so. Und das ist ein Riesenproblem, das man auch bedenken muss, wenn man letztendlich als Gläubiger in dieser Welt lebt. Also, mir geht es auch manchmal so, dass man einfach denkt, ja, das ist halt der Normalfall, es hat sich halt die Christenheit verändert, die Menschheit hat sich verändert, das ist alles anders. Das ist nicht der Fall. Sondern es ist lediglich die Langmut Gottes, die noch nicht zugeschlagen hat. Aber wenn sie zuschlägt, dann sehen wir das, dann wird es schwierig. Aber hier versammelt sich Israel nochmals vor Gott in Mizpah. Und Mizpah heißt Berghöhe. Gott hat sich immer in der Offenbarung auf einem Berg geoffenbart. In der Regel offenbart sich Gott auf Bergen. Und hier sieht man jetzt was. Sie versammelt sich vor Gott, das ist eigentlich der Normalzustand der Gläubigen. Ich möchte es einfach nochmals betonen. Ich möchte hier zuerst ein paar Stellen lesen, dass wir verstehen, was hier passiert. Kolosser 1, Vers 21. Lest bis 23. Und durch die einst entfremdet und feindlich gesinnt waren in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibet und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt wird, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Da sagt die Bibel einfach etwas, und ich denke, das ist wichtig, dass das auch in der Endzeit nicht verloren geht. Zumindest dieser Überrest Israels hatte das noch teilweise. Und zwar der Normalzustand ist, dass ein Gläubiger sich vom Angesicht Gottes versammelt. Das heißt, das ist das, was man immer so schön liest im Alten Testament, wo es heißt, Abraham blieb stehen vor Gott. Und das ist ein Riesenproblem. Je weiter nämlich die Endzeit fortschreitet, je mehr gewöhnt sich der Mensch dran, dass er nicht vor Gott steht, sondern vor Menschen. Das geht alles auf die menschliche Ebene runter. Man muss sich einfach bewusst sein, es ist vor Gott. Also ich sage es mal hart, wenn du heute Nachrichten liest, dass Leute, die teilweise Bibellexika rausgegeben haben, die theologisch, ich sage es mal, wirklich bibeltreue Häuser geleitet haben, dass die heute sagen, die anderen drohen halt Homosexuelle in der Kirche. Da muss ich einfach sagen, das ist nicht eine Panne, sondern dass irgendwas passiert. Und da passiert was systematisch, was in der Endzeit, was uns zu schaffen machen wird. Hier siehst du, wie zum Beispiel der Stamm Benjamin nicht mehr vor Gott steht. Das heißt, die Treue zu Gibea ist ihnen lieber wie die Treue zu Gott. Das heißt, sie steht lieber zu einer verdorbten Stadt als zum lebendigen Gott. Und das ist das, was in der Endzeit vermutlich noch stärker hervortreten wird, dass die Gläubigen nicht mehr vor Gott stehen, sondern dass sie vor den Menschen stehen, dass man das tut, was die Menschen wollen. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, weil ich bin mir bewusst, dass das etwas ist, das ein Gläubiger in der Regel gar nicht will, sondern es passiert langsam. Ich glaube nicht, dass die Benjaminiten bewusst gesagt haben, wir wollen Gott nicht mehr dienen, das liest du nirgends. Sondern sie sind da reingeschlittert. Und das ist eines der Hauptprobleme drin, dass man einfach reinschlittert, das abfärbt. Und ich bin mir natürlich vollständig bewusst, man hat in den 60er, 70er und 80er Jahren, in den 90er Jahren schon nicht mehr, hat man so brutal vor der Endzeit gewarnt, hat man so brutal vor der Wiederkunft Jesu gewarnt, hat die Leute Angst eingejagt, hat die Zeichen der Zeit gedeutet bis zum geht nicht mehr. Ich denke mal, Hollinze, alter Planet Erde, das Buch, dass irgendwo genau das Gleiche passiert ist, was die Brüder immer wieder sagten, die nüchtern waren. Hat gesagt, wenn du oft genug draußen schreist, draußen ist letztendlich ein Dieb oder draußen ist ein Verbrecher und es guckt jemand zum Fenster raus und jedes Mal, wenn man rausguckt, ist keiner da und irgendwann glaubt es keiner mehr. Und das haben wir erlebt jetzt eben über die Jahre. Man hat die Endzeit hochgepusht, hat immer wieder gewarnt, weil ich noch nicht zu warnen war, weil man einfach die Bibel nicht verstanden hat und die Zeichen der Zeit nicht richtig gedeutet hat, hat die Gläubigen so lang mit Endzeitparole totgeschlagen, bis am Schluss es tatsächlich passiert, was nämlich Matthäus 25 sagt, sie schliefen alle ein. Dass nämlich gar niemand mehr glaubt, dass wirklich Endzeit ist. Und dass gar niemand mehr glaubt, dass der Jesus wirklich kommt. Und dass gar niemand mehr glaubt, dass wirklich ein Gericht kommt. Und dass man sich eigentlich gar nicht mehr bewusst ist, dass man, ich sag's mal, auf der Messerschneide steht, so wie wir auch in Deutschland, Europa, auch in der Welt, sagen wir, die ganze westliche Welt, der Osten macht's ja gleich, seit der Vorhang gefallen ist. Der hat schon vorher verdeckt getan, jetzt tun sie es offen. Wir sündigen Gott ja so brutales Angesicht, dass eigentlich Gott nicht mehr erwartet. Ich bin felsenfest überzeugt, das nächste, was kommt, sind furchtbare Gerichte. Wisst ihr, das ist was, wo man einfach vergisst, wenn man nicht mehr vor Gott steht und nicht mehr vor Gott her seine Meinung sich bildet, sondern von den Menschen. Das ist genau das, was da passiert ist. Und das ist Endzeit. Also der Richter ist wirklich ein Spiegel drin, Zeit. Aber in der Gestalt, dass man einfach hingeht und sagt, gut, die Gibea, die müssen wir schützen. Man schützt letztendlich die Sünder und toleriert die Sünde und schützt nicht mehr die Gläubigen. Eigentlich hätte Benjamin der Rest Israel schützen müssen von der Verantwortung her gegen Gibea. Stattdessen haben sie auf die Seite Gibeas gestellt und dadurch sind sie fast im Gericht Gottes ausgelöscht worden. Sie standen nicht vor Gott, sondern vor Menschen. Das ist vielleicht für uns auch die größte Gefahr, dass es einfach abfärbt. 2. Korinther 12, Vers 19. Sagt der Paulus etwas. Ich denke, das ist ein Programm. Das ist ein richtiges Programm. Meint ihr wiederum, wir verantworten uns vor euch? Diese Frage stellt der Mensch und sagt, bin ich denn euch letzte Rechenschaft? Entschuldigung, jetzt erklärt und sagt, vor Gott? In Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Und da erklärt der Paulus und sagt, eigentlich seid ihr meine letzte Instanzgemeinde. Und hier ist schon Korinthergemeinde, die war ganz schön problematisch. Er sagt, ihr seid nicht meine letzte Instanz, sondern ich stehe vor Gott. So genau, wie es im Kolosser 1 steht. Ich stehe vor Gott. Und nicht nur, dass ich das vor Gott mache, sondern ich mache es parallel dazu nur in Christus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat Gläubige gegeben, immer. Ich setze mich mit dem gerade auseinander. Es hat Gläubige gegeben, die haben den heiligen Ernst Gottes erkannt, haben dann aber im Fleisch das Ganze genommen und haben Druck ausgeübt. Sind nicht in Christo geblieben, sind nicht selber in der richtigen Stellung geblieben, sondern einfach Druck ausgeübt, menschlich. Und genau das sagt der Paulus, es bringt dann auch nichts. Also ich habe mich ernstlich gefragt, warum müssen von Benjamin 18.000 sterben durch 6 plus 6 plus 6, 666, mal 1.000. Also das heißt, hat Gott es zugelassen, dass diese 18.000 sterben, dann sterben nochmal 22.000. Wenn ich das genau nehme, ist es 40 mal 1.000. Also die Zahl der Prüfung und dann die Zahl letztendlich Gottes, 1.000 ist die Zahl Gottes. Das ist normal die Zahl des Handels Gottes, also seiner Segenswege, seiner Gerichtswege. Also ich habe mich schon ernstlich gefragt, warum ist es von Benjamin 40.000 sterben? Warum ist es, dass 18.000 und 22, sagen wir 40 gibt, das war mir schon klar von der Symbolik her. Aber ich denke, es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Es reicht nicht, vor Gott zu stehen. Schau zu wenig. Sondern muss in Christo bleiben, muss geistlich bleiben. Ich lese gerade Sprüche, in Sprüche steht, reg dich nicht über die Sünde auf. Man kann sich auch vor lauter Aufregung über die Sünde, über die schlechten Zustände, kann man selber nicht mehr merken, wie man selber nicht immer sehr gute Zustände ist. Man kann auch das zum Hobby machen. Ich werde es nie vergessen. Also, ich weiß ja nicht, ich war schon als junger Kerl ein bisschen manchmal seltsame Wege. Ich habe mal eine Freundin gehabt, war meine erste Freundin, da war ich 15. Und die haben mit der Freundin nur ein einziges gemeinsames gehabt, muss ich mir vorstellen. Und dann sind sie nur drauf, um über eine Schulfreundin von ihrer zu lästern. Das war alles. Also die ganze Freundschaft hat nur darin bestanden, wie wir uns drauf haben, über die gelästert. Die Gefahr ist geistlich manchmal da. Du kannst nur noch den Gegner sehen. Du siehst nur noch den Katholizismus, nur noch die Pfingstler, nur noch die Charismatiker, nur noch die böse Welt und merkst gar nicht mehr, dass es alles normal ist, dass es mit zum endzeitigen Abfall gehört und dass eigentlich das Hauptproblem von Gott her zuerst einmal bei dir selber liegt als Gläubiger. Dass du zuerst einmal sagen musst, ich muss einmal dafür sorgen, dass ich vor Gott stehe. Das heißt, vor Gott heißt immer in der Furcht Gottes. Das ist doch gemein. Dass ich in der wirklichen Gottesfurcht vor Gott stehe und Gott mein letzter Maßstab ist die Bibel. Und dass ich die Furcht Gottes habe und dann noch in ihm bleibe. Das heißt, mein Leben in Ordnung halt. Und dann sagt der Paulus, dann letztendlich geschieht alles zur Erbauung. Dann ist auch das geistliche Leben nicht zerstörerisch. Wie oft habe ich das erlebt, dass geistliche Dinge gar nicht falsch waren. Die sind im Prinzip vielfach richtig. Und trotzdem haben sie zerstörerische Wirkung. Und das kommt daher, dass man vor Gott steht, aber nicht mehr in Christus ist. Da ist dann irgendwas aus dem Lot geraten. Ich glaube, dass es eine riesige Rolle spielt, dass man lernt, wirklich vor Gott zu leben, vor Gott zu stehen, aber gleichzeitig auch in Christo zu bleiben, einfach sein kleines Leben zu leben. Wisst ihr, was nützt es denn mir? Sei mal ganz vorsichtig. Wenn ich bestimmte Dinge in der Bibel erkenne und ich gehe morgen im Geschäft zum Beispiel aufgrund von einer fleischlichen Grundhaltung, gehe ich in eine Falle und versündige mich und führe Leber im Fleische. Was habe ich denn davor? Was nützt mir dann meine Erkenntnis? Relativ wenig. Sonst Grundproblem ist einfach, man muss gucken, dass beides da ist, gerade in der Endzeit, vor Gott und gleichzeitig in Christus zu bleiben. Man könnte sonst werden wie die rechtliche Stimme, die ja am Schluss dann auch verdorben wurde. Das war ja nur Übergangsphase. Und man sieht da wiederum etwas, dass die offene Sünde wie bei Benjamin oft nicht das Problem ist, sondern oft das Verdeckte, das Passive, wo man einfach nicht merkt, dass was schief läuft. Und dann kommt etwas, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Hebräer 10, Vers 25. Und zwar, ich hoffe, ich habe es reingeschrieben. Und zwar, das ist jetzt ein Punkt, der eine riesige Rolle spielt. Das sagt der Schreiber vom Hebräerbrief. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen. Wenn man das so liest, dann meint man einfach, da kommt nicht mehr einer in die Versammlung. Wenn einer nicht mehr in die Versammlung kommt, dann ist sowieso nichts mehr. Aber da steht ein ganz seltsames Wort. Da steht nicht Ekklesia, Gemeinde. Das ist interessant. Da steht nicht Gemeinde. Da steht eben was anderes. Wenn einmal jemand nicht mehr in die Gemeinde kommt, das ist nur schon was ganz anderes. Da ist meistens, ich sag's einmal nicht mehr, das hat mein Bruder hervorragend gesagt, das ist nicht der zweitletzte Schritt zum Abfall, sondern wahrscheinlich schon der letzte. Sondern da steht was anderes. Da steht ein ganz seltsames Wort. Da steht Epi Synagoge. Ich glaube, ist klar, was eine Synagoge ist. Griechisch Synagoge war der Versammlungsplatz. Und Epi heißt hinauf. Das heißt, da steht eigentlich wörtlich, so müssen wir es ja übersetzen, es getraut sich bloß keiner, gell, weil jeder sagt, ja, wir wollen keine extreme Übersetzung, aber eigentlich müsste es übersetzen, indem wir unser eigenes gemeinsames Hinaufversammeln nicht verlassen. Das ist hier gemeint. Ist da steht nicht drin, dass jemand schon der halber formell noch in die Gemeinde kommen soll. Wenn er das dann auch nicht mehr tut, da ist schon weit vorher innerlich im Herz was passiert. Sondern da steht praktisch, wir stehen nicht bloß vor Gott in Christus, sondern wir versammeln uns als Gläubige hinauf zu ihm. Und das ist das, was im Hebräerbriefschreiber anliegt, ist, dass man sich hinauf versammelt. Das heißt, dass man gemeinsam sich dem Haupt Jesus Christus gegenüber versammelt. Das heißt, dadurch, dass man zu Jesus kommt, dass man den Namen des Herrn anruft, dass man in dieser ganzen Gesinnung in eine Versammlung kommt. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Oft sind wir geblendet, einfach indem wir sagen, Hauptsache sind viele da, neu recht. Das ist sicher nicht falsch, wenn dann die Gläubigen dann nur weggehen. Das ist, wie der alte Bruder mal erklärt hat, das ist wie eine Kohle, die du aus dem Feuer nimmst, sie erlischt. Wisst ihr, ich neige absolut zum Absondern, privat, ganz klar. Ich habe eine brutale eigenbrötlerische Art, die ist bei unserer Familie. Ich habe einen Onkel, der macht immer gleich, mein Pimi ist auch so, und ich bin auch so. Mein Onkel macht immer das Gleiche. Wenn er irgendwo hinkommt, dann ist in der Regel so innerhalb von ersten 5 Minuten gibt er ein Statement ab, eine Erklärung. Und die Erklärung lautet immer gleich. Also so kenne ich es. Das ist mir ein ganz lieber Onkel, muss ich dazu sagen. Aber da, an dem Punkt, da muss ich immer lachen. Er gibt immer die gleiche Erklärung ab. Er sagt nämlich, wenn er wieder geht. Das heißt, das Erste, was er sagt, wenn er kommt, ist, wenn er wieder geht. Und ich muss echt sagen, also mir auch schon kreizt heute, der schreit so dumm wie du und bleibt einfach sitzen, sondern im Prinzip kannst du auch gleich das Statement hinter drei sagen und sagen, ich auch, dann wäre es wunderbar. Aber ich meine einfach, da ist etwas, und zwar, wenn man zum Eigenbrödeln neigt, oder wenn man zum Beleidigtsein neigt, dann ist man in der Regel im Zustand, der äußert sich so, dass man, wenn man beleidigt ist oder wenn man unzufrieden ist, sich nicht mehr wirklich vor Gott stellt. Man lebt dann nicht mehr vom Angesicht die Gottes, nicht mehr die Furcht Gottes, sondern strebt da in die eigenen Dinge. Und dann fällt man in der Regel aus der Stellung in Christo raus. Und dann letztendlich versammeln wir sich ja mit den Geschwistern nicht mehr hinauf. Und dann passiert irgendetwas. Irgendwann beginnt man dann einfach auch die Versammlung zu verlassen. Innerlich zuerst. Und dann äußerlich. Und dann kommt dieser Kohleeffekt. Dann erkaltet man langsam. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man Matthäus 4, ich habe jetzt viel Matthäus 24 gelesen, wenn man Matthäus 24 liest, die Liebe wird erkalten. Was heißt das? Er sagt hier, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das heißt, man hat hier immer weniger Vorbilder. Man hat immer weniger, ich sage mal, geistlicher Anreiz, miteinander zu kämpfen. Man sieht immer mehr, wie die Gesetzlosigkeit draußen langsam die Gläubigen zermürbt. Man sieht immer mehr, wie es auf ein niederes Niveau kommt. Und irgendwann beginnen dann die Gläubigen zu resignieren. Wenn man dann zum Eigenbrötlertum neigt oder zum Beleidigtsein, dann wird man wegen relativ geringer Anlässe das Hinaufversammeln verlassen. Man versammelt sich innerlich eigentlich nicht mehr aus Überzeugung mit den Gläubigen. Wisst ihr, man kommt ja nicht aus Überzeugung und sagt, wir kommen, um dem Herrn den Namen Jesus anzurufen. Das tun wir nicht. Und dann passiert innerlich was, dann kommt so innerliches, ihr versteht, so Umkippe. Und dann irgendwann ist nur die Endfolge, da man dann gar nicht mehr in die Versammlung kommt, ist klar. Und irgendwann dann ist die Kohle kalt. Und irgendwann dann, ich könnte euch jetzt Namen sagen, hier in Teilfinger, das ist schrecklich, dann weißt du zwar nur theoretisch, dass du ein Gläubiger bist, aber du merkst nichts mehr. Wenn, wo dann an die Grenze ist, zum endgültigen Abfall, da drehe ich die Hände mal lieber nicht. Wisst ihr, und das ist ein Problem. Hier heißt es, der Rest von Israel hat sich wenigstens in dem Richtertext noch zu Gott versammelt. Obwohl der Rest auch nicht mehr gestimmt hat. Sie haben sich nicht in Wirklichkeit hinaufversammelt zu ihm. Obwohl es wieder Teile gehabt hat. Die Bundeslade war da. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes war teilweise da. Und trotzdem hat sie Gott gestraft. Und jetzt sehen wir hier etwas, was jetzt hier auch noch da ist, noch löblich ist. Hier hat es wenigstens nur Gläubige, die Begriffe haben, da man sich zu Gott hinaufversammeln muss. Und das Zweite, was ich hier sage, die Vers 13, dass wir sie töten und das Böse aus Israel ausrotten. Die haben etwas Begriffe von der Gesetzgebung Gottes her, war es ganz klar. Was Gibea getan hat, hat die Todesstrafe verdient gehabt. Und sie musste von Gott her ausgerottet werden. Tut das Böse aus Israel hinweg, das war überhaupt keine Frage. Und jetzt kommt das Nächste. In der Regel, ich habe das bei mir selber gemerkt, das ist eigentlich brutal. In der Regel, wenn du irgendwo, auch durch die Hektik, durch den Alltag, durch das ganze geistliche Umfeld, dich nicht mehr richtig zum Herrn Jesus versammelst, das ist immer dann eine Form des Erschreckens, wo man vor Gott erschrecken muss und Buße tun muss. Wenn man das nicht tut, und ist mir was aufgefallen, dann bin ich immer toleranter geworden. Und man sieht hier, das hat mit dem zu tun, mit der Toleranz. Und Benjamin hat sich 100% nicht mehr vor Gott gestellt, sie standen nicht mehr vor Gott, war geschweige denn in Christo, haben sie nie im Leben zu Gott versammelt, und die Folge davon war, dass sie einfach kein Gemeindezug geübt haben. Und das ist wieder was ganz Wesentliches, wo Gott sagt, das Böse hinauszutun, ist ein ganz wesentlicher Punkt für Gemeindearbeit. Und die Verantwortung des Volkes Gottes ist immer noch bis heute, das war im alten Bund so, ist im neuen Bund so, das Böse hinauszutun. Jetzt gibt es natürlich im Reich Gottes hier Verirrungen. Und zwar die Verirrungen waren da eigentlich relativ einfach. Wenn man das sich einmal näher anguckt, dann muss man einfach sagen, dass unterm Strich eine Tendenz im Reich Gottes da war, je ernster jemand meint, dass er eigentlich nicht das Böse hinausgetan hat, sondern er hat alles hinausgetan, was ihn nicht meint. Das heißt, wenn jemand nicht meiner Meinung war, haben wir ihn hinausgetan. Man hat das ja alles als Böse klassifiziert. Könnt ihr Kirchengeschichte beobachten, bis zum Gehen nicht mehr. Aber die Bibel sagt, man darf nur das hinaustun, was böse ist. Also nicht das, was mich stört. Also ich habe Zeiten, wo ich mich selber hinaustun müsste, weil ich mich selber störe. Es gibt so Zeiten, wo dich alles stört, du störst dich selber. Das ist immer, meine Frau könnte euch da ein Lied singen, das ist immer, wenn ich grätig bin, dann störe ich mich selber. Aber ist das Hauptproblem ist eigentlich nicht das, sondern wenn mich jetzt jemand ärgert, muss ich den hinaustun? Nein! Sondern die Bibel sagt, ich muss das Böse hinaustun. Und um das Böse hinaustun, muss ich zuerst einmal wissen, was ist gut und was ist böse. Die Leviten, der Priester, den im Alten Testament hatte mit die Hauptaufgabe, lässt mal Malachi, dem Volk beizubringen, was gut und böse ist. Und die wahre priesterlich gesinnte Gläubige wissen, was gut und böse ist. Wenn man vor Gott steht, in Christus und sich zu Gott hinaufversammelt, dann weiß man, was gut und böse ist. Ich sage allein, wenn man noch vor Gott steht und nicht mehr in Christus ist, selbst dann, siehe der Rest vom Stamm Israel, von den Stämmen Israels, selbst dann weiß man noch, was gut und böse ist. Sie haben zumindest noch gemerkt, dass da wohl was nicht stimmt. Das ist wieder eine Gefahr der Endzeit. 1. Korinther 5, Vers 1 bis 5. Ich denke einfach, das ist ein Punkt, den man nicht missachten darf. Und zwar, es gibt verschiedene Stufen des Hinaustuns. Jetzt möchte ich einmal die stärkste Stufe zuerst betonen. Die wird meistens nicht betont. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die nicht einmal unter den Heiden vorkommt. Dass nämlich einer seines Vaters Frau habe, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte getan würde. Denn ich, der ich zwar dem Leibe nach abwesend, dem Geiste nach aber anwesend bin, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, welcher solches begangen hat, beschlossen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt, hat den Betreffenden, dem Satan zu übergeben, zum Verdorben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Ich lese Parallelstelle dazu. 1. Timotheus 1, Vers 20. Zwei oder drei Zeuge Mund. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Dort sagt Bibel, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, welche ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. Das heißt, es gibt Bereiche, wo Gott selber eingreift, hier durch einen Apostel jemand preisgibt und er sagt, die Folge von dieser Preisgabe von einem Menschen ist letztendlich, dass Gott ihn tötet. Sagt die Bibel hier ganz klar. Und das ist dann das, wo Gott jemand aus dem Weg schafft. Und das ist wohl die brutalste Form des Hinaustuns. Wo eine Gemeinde zum Beispiel nicht fähig ist, jemand, der offene Sünde begeht, hinauszutun. Wisst ihr, was es ist? Das ist eigentlich das Unbarmherzigste, was es gibt. Ich bin überzeugt, wenn hier die Gemeinde bei dem und beim anderen Gemeindezucht geübt hätte, hätte Gott nicht eingreifen müssen. Das ist ein Riesenproblem, dass manchmal der Mensch in seiner Toleranz letztendlich dafür verantwortlich ist, dass Gott sogar Gemeindezucht selber in die Hand nimmt und jemand hinwegtut. Das muss man einfach mal sehen. Wenn es Gott zu viel wird, dann tut er jemand hinweg. Das ist natürlich brutal. Ich habe mal einen Pfingstprediger Prediger gehört, der hat gesagt, wenn jemand der Gemeinde nicht macht, was ich will, dann betet er, dass der Herr ihn wegnimmt. Das ist doch nicht gemeint, da muss ich richtig verstehen. Sondern wenn ich so eine Aussage machen würde, wäre ich mal ganz vorsichtig, ob der Herr nicht den mal wegnimmt. Weil das ist nämlich Sünde, was der Mann gemacht hat. Ich möchte mal betonen. Sondern der Herr kann eingreifen. Und hier sieht man etwas in Vers 13 vom 1. Korinther 5. Da sagt die Bibel das Gleiche, was sie unter dem Text sagt. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und zwar, da sagt jetzt die Bibel einfach, dass Gemeindezucht geschieht. Das heißt, dass man Gemeindezucht übt, um notfalls sogar jemanden davor zu schützen, dass Gott ihn nicht hinaustun muss. Das heißt, Gemeindezucht kann eine Form von wirklicher geistlicher Liebe jemand gegenüber sein, dass man ihm wohl will und ihm Gutes tut. Wenn man es nämlich nicht tut, kann sein, dann tut es Gott und dann ist es immer brutaler. 1. Korinther 5,11, wie sieht es aus? Nun habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Lästerer, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Das ist wieder ganz kindlich einfach. Da kann man gar nichts falsch machen. Sie sagt, wenn jemand offen diese Sünde begeht, in denen er lebt, und gleichzeitig sich einen Bruder nennen lässt, dann muss ich ihn hinaustun. Was auch noch interessant ist. Wir haben schon manchmal theoretisiert und haben gesagt, ja, der ist ja vielleicht gar nicht wiedergeboren oder die, dann ist ja gar nicht Gemeindezucht von wegen. Die Bibel sagt ganz klar, völlig egal, ob der wiedergeboren ist oder nicht, wenn er sich einen Bruder nennen lässt, dann muss er hinaus. Wenn dann jemand davor kommt und sagt, ich bin gar nicht gläubig, ist wieder ganz anders. Dann geht der Text nicht. Das ist ein Sünder. Dann sagt man schon in Ordnung, Sitzreihe, Versammlung in die zweite Stunde, hört in der Predigt, ja, vielleicht kannst du dich bekehren. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich bin ein Bruder und dann die Sünde begeht, muss er hinausgetan werden. Ist überhaupt keine Frage. Und das ist etwas, was in der Endzeit auch verwischt. In unserem Text im Richter war es wenigstens beim Rest des Volkes noch da, dass sie wenigstens das noch begriffen haben. Wo sie nicht mehr zu Gott hinaufversammelt haben. 3. Mose 14, Vers 40. Ich denke, das ist einfach wichtig, damit sich dessen auch bewusst wird. Also ich sage euch mal, was passiert mit der Gemeinde, wenn die plötzlich kein Wachstum mehr hat, die hat eher eine Schrumpfung, und dann musst du bei deinen paar Worten noch hast, musst du noch Gemeindezucht üben. Dann siehst du mal, ob wirklich jemand Gott glaubt, ob er wirklich vor Gott steht, sich wirklich zu Gott hinaufversammelt, ob er wirklich in Christus ist. Wenn er dann nämlich, wenn sowieso nur wenig da sind, dann nur von deinen wenigen noch filtert. Wisst ihr, dann siehst du wirklich, geht es um die Masse. Ich kann jetzt nicht noch Gemeindezucht üben, wenn sowieso keine Leute da sind. So denkt der Mensch. Da muss man halt einfach sehen, dann zeigt sich, was echt ist. In 3. Mose 14, Vers 40, eines der wichtigsten Kapitel der Bibel, das ist das Kapitel über Sünde. Dort sieht man, wie man mit Sünde umgeht, nämlich mit Aussatz, Bildersprache. Und dann kommt was ganz Wichtiges, Vers 40. Dort sieht man nämlich, wie man mit Sünde im Hause umgeht. Und Sünde im Hause ist einfach offene Sünde in der Gemeinde. Und jetzt sagt er hier, so soll der Priester befehlen, dass man die Steine ausbreche. Ich denke, jeder, der 1. Petrus 2, Vers 4 kennt, weiß, dass die Gläubigen die Steine sind. Die sind die Steine im Haus Gottes. Epheser 2, 21. Und jetzt sagt er, in dem Fall muss man die Steine ausbrechen, das heißt die Gläubigen hinaustun. Und zwar dort, wo das Mal ist, dort, wo die Sünde ist. Man muss sie in einen unreinen Ort werfen. Und dann geht er praktisch hin und untersucht das Haus und kratzt und tut. Und dann heißt es in Vers 45, ich denke, das ist jetzt wieder eine ganz wichtige Sache, dass man das Haus abbrechen, seine Steine und sein Holz und allen Mörtel am Haus vor die Stadt hinaus einen unreinen Ort führen soll. Das heißt, wenn eine Gemeinde zum Beispiel nicht hingeht und einen fressenden Aussatz, das heißt offene Sünde, hinaustut, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo Gott dann anstelle des einzelnen Gläubigen, dass er den hinaustut, einfach eine Gemeinde abbricht. Und das ist nichts anderes. Das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe in der Gemeindearbeit, das Einzige, was ich fürchte, und ich bete es manchmal, dass ich wirklich sage, Herr, stoß der Leuchter dieser Gemeinde nicht um, das ist Offenbarung 2, Vers 5. Und zwar dort heißt es, Bedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Und das ist etwas Furchtbares, wenn der Leuchter von der Stelle gestoßen wird. Das heißt, dann geht die Gemeinde unter. Wisst ihr, ich habe einmal in jungen Jahren, wo wir ein Jahr verheiratet waren, da habe ich einmal eine Studiereise gemacht, damals noch mit einem jungen Männerwerk vor Augsburg, das war also CVAD-Ebene, haben wir eine Studiereise gemacht. Das darf ich gar nicht mehr sagen, dort 600 Markus für zwei Wochen Türkei, Vollstudiereise, durch alles durch, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Da haben wir eine Studiereise gemacht, ziemlich wild. Also wir haben jeden Abend eine Zeltstadt aufgebaut, haben einen Bus chartert, haben selber gekocht und so, das war also schon abenteuerlich. Und da haben wir eine Studiereise gemacht an die frühbiblischen Städten. Ephesus, Myrna, Milet, haben das alles angeguckt, Laodicea. Und dort ist mir eigentlich das erste Mal bewusst worden, was es heißt, wenn die Bibel sowas sagt. Sie hat ihre wunderbare Gemeinde in Ephesus. Eine wunderbare Gemeinde. Lässt du mal den Epheserbrief lässt, sind schreiben in Ephesus. Eine wunderbare Gemeinde, die im Prinzip, ich sag's einmal vorsichtig, wirklich Gott gedient hat, vor Gott gestanden ist, mit einem heiligen Ernst, aber letztendlich die erste Liebe verlassen hat, das heißt nicht mehr in Christo gewandelt ist, nicht mehr sich zum Herrn Jesus hinaufversammelt hat. Und dann sagt er ganz klar, hier zu Ephesus, dann werde ich deinen Leuchter hinwegstoßen. Jetzt kommst du nach Ephesus. Jetzt kommst du nach Ephesus und in Ephesus ist keine Gemeinde mehr. Du kommst nach Laodicea, dort ist keine Gemeinde mehr. Ist alles spurlos verschwunden. Und du hast wirklich den Eindruck, Gott hat dort, wo sein Zeugnis einmal aufgerichtet war, es radikal ausgelöscht. Wisst ihr, ich habe schon oft erschüttert, was in Frankreich passiert ist. Da ist in Frankreich kaum noch Gläubige. Und zwar aus dem folgenden Grund, wenn du mal siehst, was man die Hugenotten, was die alle waren, da ist eine riesengroße evangelikale Bewegung. Und sie haben zum Schwert gegriffen, sie haben Fleisch mit Geist vermengt, sie haben sich nicht mehr zum Jesus versammelt, sondern sie haben Schwert gezogen, haben Blut vergossen und Gott hat sie ausgelöscht. Es ist schon dramatisch, wenn du siehst, wie Gemeinde verschwindet, wie ganze Völker vom Evangelium her letztendlich aufs Trockene gesetzt werden. Das ist schon furchtbar. Wenn man doch das nicht so lässig sagen und sagen, ich habe ein Missionsfeld, so reden wir auf, zum Mensch, haben wir halt evangelisieren. Und ich sage, guck zuerst schon mal, ob da kein Fluch ist. Dann kannst du evangelisieren, wie du willst, da wird nichts passieren. Guck zuerst schon mal, ob da von Gott nicht etwas vorliegt. Bete drüber, ob Gott dich dorthin schickt, ob dort der Platz ist, wo gearbeitet werden muss. Wisst, ich bin der Letzte, der Erfolgsdenker hat. Ich habe gelernt im Reich Gottes, du musst predigen, ob einer da ist oder tausend. Du musst predigen, ob sich einer bekehrt oder gar keiner oder 500 am Tag. Du musst gleich vorgehen, geistlich. Es ist nicht unser Problem, was rauskommt. Es ist ein Herr, der wirkt. Wir müssen treu sein und wirken. Aber manchmal musst du ernstlich vor Gott prüfen, ob etwas dran ist. Es kann auch mal sein, dass ein Leuchter umgestoßen ist. Dann kannst du machen, was du willst. Das ist eigentlich das Einzige, was ich fürchte. Das heißt, wenn wir das Böse nicht hinaustun, ich vermute, dass Israel hier nur noch eine Zeit überlebt hat, weil sie wirklich das Böse hinausgetan haben. Sie haben hier wenigstens ein bisschen nur einigermaßen normal gehandelt. Und wenn man dann wirklich Gottes Wege geht, dann tun wir das Böse hinaus und dann stößt Gott der Leuchter eigentlich nicht um. Das ist oft so ein Grenzfall. Weißt du, du kannst letztendlich nicht extrem werden im Recht Gottes, aber du darfst auch nicht auf die andere Seite kippen vom Pferd fallen und dann plötzlich tolerant werden. Beides ist falsch. Ich sage es euch ehrlich, mir zerreißt manchmal fast Herz, ich weiß nicht, manchmal nicht, was ich tun soll, auch privat, weil ich in dem Zwiespalt bin. Was soll ich tun? Soll ich nicht? Du verreißt dich fast. Also das ist ein Kampf, der wichtig ist. Fallen wir links vom Pferd, dann gehen wir in die Toleranz, dann kann es sein, Gott stößt der Leuchter um. Fallen wir rechts vom Pferd, dann haben wir schon, werden wir brutal, man hat die Leute kaputt. Beides ist Sünde. Das ist eine ungeheuer wichtige Sache. Und wenn man hier nochmal 4. Mose 5 anguckt, die ersten drei Verse, dort sieht man einfach was ganz Einfaches. Das ist die Erweisung für Aussatz, die Erweisung für Sünde. Und da redete zu Mose und sprach, gebiete den Kindern Israel, dass sie aus dem Lager alle Aussätzigen wegschicken. Mal so weit. Einfach wegschicken. Das heißt, wirklich, wer in offener Sünde lebt, muss aus der Gemeinschaft der Gläubigen hinweggeschickt werden. Wir haben ja vorher gelesen, wie es praktisch geschieht. Es geschieht letztendlich durch Bruch der Gemeinschaft beim Essen. Das heißt, wir lassen sie nicht mehr zum Brotbrechen zu. Das heißt, wir nehmen private Einladungen zum Essen nicht mehr an. Das ist Gemeindezucht, nichts anderes. Man bricht bezüglich des Essens die Gemeinschaft. Das ist Gemeindezucht. Man muss ganz nüchtern sein. Und damit brandmarkt man jemand. Wenn dann der fragt, warum machst du das? Da ist die Stunde spätestens gekommen zu sagen, letztendlich bist du Buße getan hast, dann hebt man das wieder auf. Aber solange du nicht Buße getan hast, hebt man es nicht auf. Das ist der normale Weg, auch in der Hinsicht, den man gehen muss. Es kann sogar sein, ich möchte das nicht ausschließen, dass wir eine Gesetzgebung kriegen, dass wenn du jemanden unter Gemeindezucht stellst, dass dich strafbar machst. Will ich nicht ausschließen. Wenn die Zeit fortschreitet, kann es sein, dass man sagt, das ist eine Form von Intoleranz und der Staat sagt ja heute, zumindest manche Gruppierungen sagen, intolerant gegen Intoleranz.
Das heißt, dass Intoleranz mit Intoleranz.
Also, dass man dann einfach hingeht und letztendlich praktisch überall, wo Konsequenz ist, auch im geistlichen Bereich, sogar gesetzlich, dass dich versündigst. Am Gesetzgeber gegenüber. Aber das ist dann keine Sünde vor Gott, wenn du musst Gott mehr gehören wie den Menschen, wo man gerade reden. Ich habe hier noch 5. Mose 13, will ich nicht lesen, da geht es darum, Israel ist dann so weit gegangen, dass die Todesstrafe aktiv angewendet hat, sieht man in unserem Text. Und was dort im Körper geschieht, geschieht bei uns im Geist. Ein Gläubiger wird nie Hand an jemand legen, das ist ausgeschlossen, sondern ein Gläubiger legt geistlich Hand an jemanden, stellt ihn es abseits, das ist das, was Gott tut. Mit der neutestamentlichen Gemeinde. Da gibt es aber noch mildere Formen, ich möchte die einfach auch nennen. 2. Thessalonicher 3, 14, dass wir Bild kriegen, was hier zu tun ist. In 2. Thessalonicher 3, 14 heißt es, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet dadurch, dass er nicht mit ihm umgeht, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder. Und das Zurechtweisen, das ist eigentlich ein Wort, das geht auf Nus, auf den Verstand. Das heißt, es geht auf die Gesinnung. Das heißt, da redet man jemand ins Gewissen, appelliert an seine Vernunft. Scheint interessant, das ist nicht Parakaleo. Nicht die Ermahnung, sondern das ist was, wo man jemand praktisch sich vorknöpft und appelliert. Und sagt, hey du, komm, überleg dir mal, das ist hier gemeint. Und da sagt die Bibel ganz klar, wenn jemand nicht dem schriftlichen Wort gehorcht, das heißt dem Wort Gottes, dann brauchen wir den wegen dem nicht unter Gemeindezucht zu stellen. Das ist schon mal klar. Das ist falsch. Das ist eine Form von Widerspenstigkeit. Und die Bibel sagt, den Widerspenstiger muss ertragen, wenn sie ihn noch so ärgert. Sondern da heißt was ganz anderes. Du musst mit ihnen letztendlich so verfahren, dass du sie dadurch kennzeichnest, dass du sie einfach von ihnen leicht distanzierst. Und zwar so, dass zur Schande wird, dass zur Scham wird, dass man es merkt. Du sollst nicht böse sein, denjenigen nicht als Feind achten, aber du schneidest ihn. Das ist ein Kunst, da braucht man Charakter dazu, um das zu tun. Das ist nicht so einfach. Das ist wie Bibel niveaumäßig. Sie geht nicht undifferenziert vor, sondern sie sagt, du musst lernen, die Stufe der Gemeindezucht durchleben. Und manchmal musst du einfach hingehen und jemand ernstlich verwarnen, wenn er nicht hört. Musst du einfach zurückziehen. Dann Römer 16, 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits von der Lehre, die ihr gelernt habt, meidet sie. Selbst wenn du jemand hast, der dir wirklich Ärger und Spaltungen macht und in seinem Fleisch wirklich Parteiungen macht, darfst du nicht unter Gemeinde zustellen. Ist euch das klar? Du darfst nicht Parteiungen aufrichten unter Gemeinde zustellen. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, du sollst jemand, der Ärger macht, unter Gemeinde zustellen. Sondern du musst ihn meiden. Meiden. Das ist. Geht mir auch zu Wieser, ich sage so ehrlich, ich würde auch lieber handeln dann. Aber die Bibel sagt ganz klar, den musst du ertragen, für den musst du später, dass ihm Gott Buße gibt. Und erst wenn es zur Sünde kommt, wenn irgendwo offene Sünde ist, dann musst du eingreifen. Also wenn dieses, ich sag's nochmal, dieses Lager bilden und dieses Krüppchen bilden, dann sündhaft wird, dann musst du wieder eingreifen. Aber wenn Leibeleiner hier so handelt, musst du nur meiden. Das sind die milderen Formen. Warum will Gott das? Warum hat Gott es hier in Israel gewollt? Warum wollte er das letztendlich? Er wollte nicht, dass Benjamin ausgelöscht wird, sondern er wollte Gibea auslöschen. Benjamin wollte er erhalten, aber Benjamin hat sich in der Sünde endzeitlich gesehen, mit fortreißen lassen, hat nicht mehr begriffen, was Gott will und ist mit untergegangen. Wisst ihr, was das ist? Wir betrachten ja Endzeit. Wir sind am Ende vom Richter. Wo sind wir dann in der Endzeit? Am Ende von der Offenbarung. Ist überhaupt keine Frage, was steht in Offenbarung 18? von der Hure Babylon. Geht aus ihr, dass ihr ihrer Sünde nicht teilhaftig werdet und praktisch nicht unter das gleiche Gericht fallt. Das heißt, müsst ihr in der Endzeit die Linie Gottes wieder stärker fahren, aus einem ganz einfachen Grund, dass man nicht untergeht mit dem Rest der Christenheit. Das ist das Problem. Das ist genau hier das Gleiche. Und Gott hat ein Ziel. Ich denke, es darf man nicht aus den Augen verlieren. Epheser 5, 27. Dort heißt es, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Gott will eine heilige Gemeinde. Gott will eine Gemeinde, die so ist, wie er will. Er weiß, dass eine Gemeinde nie perfekt werden wird, weil es Menschen sind. Aber er will, dass sie heilig ist, ihm gehört. Das heißt, dass sie zum Beispiel Gemeindezucht übt. Dass sie zum Beispiel sich zu ihm hinaufversammelt. Dass sie die grundlegenden Dinge des Reiches Gottes tut. Das will er. Und das Zweite, was Gott will, das sagt er hier durch Paulus, ist genauso wichtig. Das eine ist die Ebene der Gemeinde und das Zweite ist die persönliche Ebene. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, damit ich euch einen Mann verlobe. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das heißt, letztendlich, er möchte, dass die Gläubiger als reine Jungfrau am Herr Jesus zugeführt werden. Das heißt, er will, dass der wahre Gläubige jungfräulich ist. Das heißt, jungfräulich ist immer, wie wenn noch unberührt wäre. Das heißt, immer gereinigt von der Sünde. Das ist eigentlich alles. Galater 4, 19 sagt, bis dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Das ist Ziel. Das zweite ist Römer 8, Vers 29, verwandelt in Jesu Bild. Da darf man jetzt keine mystische Vorstellung haben. Das heißt, einfach in Christus zu bleiben. Dann wird man automatisch ins Bild Jesu verwandelt. Das ist nur gemeint, in Christus zu bleiben, in ihm. Dann kommt automatisch das Bild Jesu. 2. Korinther 3, 18, scheinlich eine hochinteressante Bibelstelle. Die ist sowas von kompliziert, dass du sie fast nicht übersetzen kannst. Und ich sage es immer ganz vorsichtig, ist meistens falsch übersetzt. Und ich sage es einmal pauschal, auch in der Neuen Schlacht haben wir es versucht zu übersetzen. Aber eigentlich kann man es nicht übersetzen in Deutsch so richtig. Da steht was ganz Einfaches. Da steht praktisch, dass man mit unverhülltem Angesicht sich dem Herrn zuwendet. Und dass das die Wirkung hat, letztendlich, wie im Spiegel, und dass man dann automatisch ihn wieder widerspiegelt. Das ist jetzt auch schwierig. Ich sage es einfach mal, wie ich es verstehe. Und das heißt, die Beschäftigung mit ihm, das heißt, zu begreifen, was der Herr Jesus will, einfach ganz einfach, nicht religiös zu sein, sondern begreifen, was der Herr Jesus will, das wird bewirken, dass man sein Bild verwandelt wird, in ihm zu bleiben und gleichzeitig sich mit ihm zu beschäftigen. Ich habe jetzt wieder gelesen, aber habe mich wieder erschüttert, ihr sollt barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Wisst ihr, was das heißt? Man muss einfach einmal rückwärts denken. Man muss immer alles durchdenken, von hinten nach vorne. Das bedeutet ganz einfach, ich soll dort barmherzig sein, wo Gott barmherzig ist. Ich soll aber dort, wo Gott unbarmherzig ist, genauso unbarmherzig sein. Und wo war denn Gott unbarmherzig? Wo war er gnadenlos? Zum Beispiel bei Ananias und Sapphira, bei Lüge in der Gemeinde. Also es gibt so Dinge, wo einfach Gott dann handelt und wo wir auch unbarmherzig sein müssen, wo man einfach nicht dulden darf. Also Lüge zum Beispiel in der Gemeinde ist was ganz Heißes. Ich meine jetzt nicht Missverständnisse, dass man mich richtig versteht. Es gibt Sachen, wo der Teufel schürt und Missverständnisse. Ich meine jetzt offene Lüge in der Gemeinde. Dort ist Sünde und dort gehört auch Gemeindezucht her. Denn müssen wir einfach etwas sehen. Gott wollte hier Benjamin zurechtbringen, indem er die Stämme Israels, das macht er manchmal. Gott benutzt manchmal ihre Zeit, das gesamte Abfall, sogar die Sündhafte, hier um noch Vernünftiges zu tun. Das heißt, Gott gibt der Christenheit auch nicht ganz preis, sondern selbst die abgefallene Christenheit ist in manchen Bereichen noch in der Lage, geistlich zu handeln. Drum heißt es, alles prüfe, das Beste behalte. Wir müssen immer aufpassen. Manchmal ist es auch so, dass nur selbst aus abgefallener Ecke noch was Vernünftiges kommen kann. Und jetzt müssen wir sehen, was hier Gott will. Gott hat ein Ziel. In 2. Korinther 13, Vers 9, dort heißt es, das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Das heißt, Gott will das Zurechtkommen. In Galater 6, 1 steht ganz einfach, wenn jemand vom Fehltritt übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, ihn im Geiste der Sanftmut zurecht. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gläubigen das Anliegen haben, jemand anders zurechtzubringen. Wisst ihr, man ist ganz so weit, dass mir jemand vorteilt, dass mir jemand eine drüber zieht und dass mir jemand unter Gemeindezucht stellen will. Aber das ist oft Gesinnung, wie sie die Benjaminiten, Entschuldigung, wie sie die anderen Israeliten den Benjaminiten gegenüber hatte. Das heißt, man geht einfach vor und will die Strafe. Aber im Neuen Testament ist was weiteres. Da ist man nicht nur vor Gott, das, also um jemanden zu strafen, da reicht es, vor Gott zu stehen. Aber sobald man in Christus bleibt, und sobald man das Ziel hat, miteinander sich zum Herrn Jesus hinauf zu versammeln, dann will man das Gleiche wie der Paulus, dann will man die zurechtbringen. Dann sieht man in jeder Form der Gemeindezucht, in jeder Strafe, in allem, was man tut, sieht man das Ziel, der andere wieder zurechtzubringen, dass er wieder vor Gott steht. Und Vers 10 geht es dann weiter, und zwar sagt der Paulus dann etwas, ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt hier, darum schreibe ich dieses Abwesen, damit ich Anwesen nicht strenge gebrauchen müsse, nach der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Ich kriege doch die Geistesgabe und ich kriege doch die Begabung von Gott her, um zu erbauen, um Positives zu tun, um die Gemeinde aufzuerbauen und nicht um sie zu zerstören. Ist doch ein Nebendefekt. Zerstörung ist doch nicht das Ziel Gottes. Zerfleischung, sondern Zurechtbringung. Dass das manchmal nicht mehr geht, ist mir auch klar. Aber hier sieht man jetzt einfach in unserem Text, ich möchte es nochmal übersetzen auf die Endzeit. Du siehst hier, wie das Volk Gottes, wie Israel zwar abgekippt ist, wie aber vor allem ein Stamm ausgerechnet von den positiven Stimmen mitgerissen wird vor der Sünde. Und dann ist bei dem Rest Israels nur so viel da, dass sie sich wenigstens, wenn sie vor Gott steht, letztendlich dagegen stellen und Gemeindezucht üben. Und das ist das, was in der Endzeit passiert. Wenn wir nicht mit der Hure Babylon zusammen niedergerissen werden wollen, dann müssen wir uns gegen die Sünde stellen. Das heißt, wenigstens vor Gott, aber viel besser vor Gott in Christo, mit dem Ziel des Hinaufversammelns, das heißt, mit der Herzenstellung zurechtzubringen, ist ein Riesenproblem. Ist auch ein Problem bei manchen Bewegungen, die eigentlich abgehakt haben, sagen, die kannst du alle vergessen. Da hast du nur teilweise Leute, die musst du zurechtbringen. Ich toleriere doch nicht die Richtung, aber selbst wenn ich die Richtung rigoros verurteile und sage, sie sind absolut weg, dann probiere ich doch trotzdem, der eine oder andere rauszuholen. Das ist doch was ganz anderes. Es gibt aber Gläubige, die sagen, aus, mit denen reden wir nicht mehr, weg mit. Falsch. Sondern man muss das Ziel haben, zurechtzubringen. Wenn man dann in unserem Text weiter guckt, von Vers 14 bis voll 48, dann ist eigentlich interessant. Gott sagt dann, wer soll denn hier, wenn es um Strafe geht, wenn es um Gericht Gottes geht, wer soll denn angreifen? Also ich setze jetzt einfach einmal voraus, ich habe es nicht auf den Zettel geschrieben, dass diese 18.000 und diese 22.000 mit einer Prüfung Gottes waren, ob es der Rest des Volkes wirklich ernst meint, vermute ich. Nämlich 18 plus 22 gibt 40. Dass sie wirklich es ernst gemeint haben und dass Gott wirklich sehr wollte, ob dieser Rest des Volkes Gottes wirklich bereit ist, vor Gott zu stehen. Ich vermute, dass er drum zweimal die Niederlage gezielt zugelassen hat. A, um sie zu prüfen, B, um sie zu strafen, weil sie waren ja strafwürdig vom ganzen Text her, der vorher kommt. Sie waren ja in einer Haltung, wo sie Gott nicht mehr gedient haben. Das ganze Volk. Dass er eben Strafe und Prüfung verbunden hat. Und was interessant ist, nachdem Israel die Strafe über sich ergehen lässt und nachdem Israel trotzdem letztendlich Gott dient, und es ist ja hier wunderbar, wie sie vor Gott weinet und wie sie hier Buße tun, dann siehst du, wie Gott dann eben beim dritten Anlauf sie wirklich als Werkzeuge benutzt. Und das ist etwas. Es kann uns in der Endzeit passieren, wenn wir mitgerissen werden, dass Gott uns vielleicht das Gericht führt, aber er lässt uns nicht fallen. Sondern er wird uns trotzdem dann versuchen zu benutzen, wenn wir mitgehen. Aber der entscheidende Punkt ist, ob wir Buße tun. Und das ist dann etwas, das sagt, wer soll den Angreifer Juda zuerst? Juda ist eindeutig, sind die priesterlich gesinnten Gläubiger. Aus dem Stamm Juda kam der Messias, der Herr Jesus. Und so wie er aus Juda kam, ist Juda ein Bild für die Stellung in Christo. Und die Gläubigen letztendlich, die wirklich priesterlich Gott dienen, diese Priesterseele, wie Timotheus eine war, Philipper 2, die sollen angreifen. Das heißt, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, und wenn niemand mehr Widerstand leistet, er leistet Widerstand. Hervorragend. Es ist einfach so. Gott ist immer darauf angewiesen, in der Gemeinde. Und er ist insofern darauf angewiesen, weil das seine Werkzeuge sind. Er hat sie aber immer. also dass man richtig versteht, er ist natürlich wesensmäßig nicht darauf angewiesen, weil er souverän ist. Aber Gott handelt immer eigentlich durch geistlich Gesinnte. Und selbst in so einer Zeit des Abfalls, wo alles kippt, ist es immer wichtig, dass noch ein paar da sind, die geistlich gesinnt sind. Und die geistlich wissen, um was es geht. Die wissen, man muss vor Gott stehen, man muss in Christo bleiben, man muss sich hinaufversammeln, man muss Gemeindezucht üben, man muss letztendlich die Sünde strafen. Selbst wenn man merkt, wie schon alles gibt, wie Gott generell Strafe gibt, dass man dann sagt, ich höre trotzdem nicht auf oder resigniere, sondern ich gehe weiter, wenn Gott einmal zuschlägt und das zweite Mal, das dritte Mal, wenn es wirklich Führung Gottes ist, das dritte Mal funktioniert es dann. Also, dass man einfach hier geistlich unten bleibt. Das ist nichts anderes, wie das unten bleiben mit Geduld. Und hier sagt der Juda zuerst. Das muss die Gläubige letztendlich haben, die so, sie so vorgeht. Und man sieht, wie die vorher Buße getan hattet. Und darum hat es funktioniert. 2. Korinther 7, 9. Das ist eigentlich das, was in unserem Textvers 26 ist. Dass man vor Gott wirklich Buße tut. Und dort heißt es jetzt im Korintherbrief, in dem schlimmen Brief, so freue ich mich jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt, wohl aber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn gottgemäß seid ihr betrübt worden, so dass ihr in keiner Weise von uns Schaden genommen habt, denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht zu bereuen hat, das Trauern der Welt aber bewirkt den Tod. Guck, Geschwister, je mehr die Gemeinde kippt, je mehr wir alle abfärben, letztendlich von der Welt, je mehr wir abfärben von den Dingen, wird Gott so handeln müssen. Ich möchte einfach Verständnis wecken für die Endzeit, dass es dort vielleicht sein kann, dass Gott uns härter rannehmen muss, weil es einfach alles übler wird. Und jetzt sieht man aber etwas, wenn man wirklich Buße tut, so wie die in Vers 26, ist ein herrlicher Vers, dann siehst, dann gibt Gott Gnade. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir lernen in der Endzeit, auch, dass wir uns das wirklich vom Verstand her wirklich merken. Es kann in der Endzeit sein, dass wir halt einen Weg weitergehen müssen, weil es einfach schlimmer geworden ist. Also ich habe mir heute auch überlegt, ist interessant, ich habe mir ernstlich überlegt, warum hat der Zug Verspätung, wenn ich Bibelstunde halten muss? Warum hat der Zug keine Verspätung, wenn es völlig wurscht ist, ob ich, wenn ich heimkomme? Also ich sage es mal hart, ich stecke sowas nicht so leicht weg. Ich war dann sehr zerknirscht im Zug, war grätig, sage ich mal ehrlich. Aber ich war selber frustriert, plus. Wisst ihr, sage ich euch eines, meine Frau kann es bestätigen. Ich habe ihre angerufen und sage zu ihr, mir ist es, als sollte ich 20 noch 5 mit dem Bummelzug fahren. Und hat dann geredet. Beide waren dann der Meinung, ja, ist vielleicht eine Marotte. Ich sag's mal hart. Eigentlich, wenn ich jetzt sensibel genug gewesen wäre, geistlich, hätte ich wahrscheinlich mal diese Warnung vom Herrn G. Nicht mal. Das ist jetzt Kleinigkeit. Aber ich denke einfach, dass er Insight für die Gläubigen noch wichtiger ist, sensibel zu sein. Einfach sensibel zu sein. Wenn es nicht gewesen wäre, hätte ich mir ernstlich überlegt. So schreibe ich. Vielleicht werde ich da nicht kommen heute, aber sage ich ehrlich, ich bin zwischen so weit innerlich. Vielleicht werde ich gar nicht kommen. Hätte angerufen und gesagt, ich stecke nur im Zug, Absage, macht Gebetsstund. Wäre möglich gewesen, sage ich ganz ehrlich. Also ich denke, man muss einfach lernen, konsequenter zu denken, konsequenter zu handeln und auch vom Geistlichen her sich manchmal zu überlegen, was ist eigentlich los. Und ich denke, dass der Insight das immer schwieriger wird, weil da die Verhältnisse nicht mehr klar sind rundum. Und ich begreife, was ich meine. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, jetzt müsste der Herr ja eigentlich das noch viel, viel klarer geben. Jetzt müsste es für uns ja viel, viel leichter sein, weil es dort viel, viel schlimmer ist. Entschuldigung, ist halt nicht so. Sondern er sagt nicht immer, sonst, wenn die Gesetzlosigkeit so schlimm wird, wenn Gott die Zeit nicht verkürzen würde, wären alle weg. Das heißt, so Deutsch, es ist einfach von Gott her auch endzeitlich ganz klar fixiert. Es wird schwieriger. Und es heißt dann im Vers 22, sie stolten sich in Gott. 1. Korinther 16, 13, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dort heißt es, wachet, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark, alles möge bei euch in Liebe geschehen. Das heißt, dass man geistlich einfach, ich sag's einmal, stabil ist. Wisst ihr, ich finde es eine absolute Seuche, das Geheule und das Weiche, was die Gläubigen sich manchmal leisten. Ich meine jetzt nicht untereinander, sondern sich selber gegenüber. Ich habe festgestellt, wie ich absolut sofort bereit bin, mir gegenüber weich zu sein. Und die Bibel sagt, das soll nicht so sein, sondern wir sollen innerlich, das gilt auch die Schwestern. Und zwar, weil ja der Christus männlich ist. Wenn wir in Christus sind, da gilt dann von der Stellung her das Männliche. Wir sollen in Christus männlich sein. Da sollen auch die Schwester innerlich hart sein. Sich selber gegenüber. Männlich, stark. Nicht weinerlich. Nicht zählisch. Sondern innerlich gestellt in Christus. Das will Gott. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. In dem Moment, wie die Buße tun, wie die weinet, wie die sich stärkt in Gott, wie Judah angreift, in dem Moment wisst ihr, was dann passiert. Dann kommt der Sieg. Selbst bei einer sehr problematischen Truppe, wie beim Rest von Israel, dann kommt der Sieg. Wenn die Gläubigen drin sind, egal was drumherum läuft, der ganze Sumpf und das ganze Problem, das wir alle im Hals haben, vom Beruf, von der Familie, vor allem her, ich habe noch nie so viele Probleme im Hals, wie ich zur Zeit habe. Ich weiß manchmal nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich sage, ja, was soll ich überhaupt noch machen? Wenn man dann nicht weich und selbstmitleidig und weinerlich wird, sondern sich in Gott stärkt und dann notfalls auch bereit ist, mal einen Weg zu gehen, wo man vielleicht einmal den Kopf anschlägt, dann kommt der Sieg. Aber es muss vorher Buße geschehen, das ist klar. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Bis und dass man uns richtig versteht. Ich meine unter Buße nicht, dass man in Reue Tränen vergießt. Sondern Buße heißt Gesinnungsänderung. Das griechische Wort, ich bin nicht glücklich, dass in der Bibel Buße steht. Es heißt praktisch Metanoia, mitdenken, das heißt wieder die Gedanken Gottes mitdenken, seine Einstellung Gott gegenüber ändern, wieder vor Gott stehen, wieder in Christus sein, wieder sich hinaufversammeln, das meint mit Buße. Das ist nichts, gar nichts anderes. Wisst ihr, und ich denke einfach, hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt, sie stärkt sich, und was passiert dann in Vers 23? Wenn man sich den Text wirklich herguckt, dann sieht man etwas, dann passiert was, was ja der Gläubige dann in der Regel nicht hat, wenn er im Fleisch sich gehen lässt, und zwar dann griff Gott ein. Und zwar, in dem Vers 23 heißt es ganz einfach, sie weinten vor dem Herrn. Und dann sagt der Gott hinterher, er gibt sie dahin. Das heißt, dann werden wir stille sein, vor Gott alles regeln und Gott wird für uns streiten. Da kommt nämlich das, das ist herrlich. Da braucht der Gläubige nicht mehr ein Fleischmesser ziehen, sondern dann wird Gott für ihn streiten. Und das ist immer ein Kriterium, ob jemand steht, ob Gott für ihn streitet. 2. Korinther 10, 18 sagt die Bibel, nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern den der Herr empfiehlt. Dann regiert der Herr, dann empfiehlt er, dann handelt er, dann wird er sagen, was Sache ist. Und dann wird er Dinge bestätigen oder nicht bestätigen. Und dann muss man etwas sehen. Ich weiß nicht, ob es der Heinrich Giesen war, ich glaube, er war es. Heinrich Giesen hat einmal gesagt, der liebe Heiland gibt es nicht. Und das ist auch so, man darf die Kinder nicht sagen, der liebe Heiland. 2. Korinther 5, Vers 11. In diesem Bewusstsein nun, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar. Ich möchte einfach mal betonen, der Herr ist zu fürchten. Gott ist Liebe und die Liebe Gottes hat sich geäußert, dass er den Sohn geopfert hat. Und der Herr Jesus suchte seine selbstlose Liebe des Sünder. Aber das, was wir unter Lieb versteht, das ist der Herr Jesus nicht. Wisst ihr, was wir unter Lieb versteht, im deutschen Sprachgebrauch? Lieb heißt, ist eigentlich ein Wort, das sich degeneriert hat. Das Wort hat die Rolle von brav übernommen. Es ist ja jemand lieb, er ist ja brav, es passiert ja nichts. Darum sagt man, das ist ein ganz lieber Hund, oder? Da tut gar niemand was. Wenn lieb im Sinne gebraucht wäre, dass er mein Bestes will, dass er mich wirklich liebt, dann wird der Hund was ganz anderes machen, als bloß nicht scheiße. Und wir haben gesagt, solange jemand nicht beißt, solange er mich in Ruhe lässt, ist er lieb. Und das darf man den Kindern nicht beibringen, dass sie glauben, Gott ist lieb, weil er mich in Ruhe lässt. Sondern Paulus sagt ganz klar, Gott ist zu fürchten und der Herr ist zu fürchten. Und aus dem Grund, letztendlich müssen wir auch sehen, ist dieser Kampf. Wenn man jetzt sieht, was mich erschüttert hat in dem Kapitel, es ist eigentlich ein Kampf nicht so sehr ums Menschliche, es spielt sich nur auf der menschlichen Ebene ab. Aber der Kampf geht sowohl bei Israel, beim Gesamtisrael, darum starben nämlich 18.000, und bei Benjamin, darum starben da dort 18.000. Und am Schluss sind es 25.000. Und 25.000 ist 5 mal 5. Und 5 ist das Gnadehandel Gottes. In der Potenz mal 1.000. Also das 18.000 mündet da drin, da sieht man etwas in der Symbolik der Bibel, dass das 18.000, dass Gott auch das Antichristliche benutzt, innerhalb der Endzeit, um mit seinen Gläubigen zum Ziele zu kommen. Das ist hochinteressant. Und er löscht den Stamm Benjamin aus, dass am Schluss nochmal Benjamin eine Anfangschance gibt, nämlich die Gnade Gottes. Und dann müssen wir etwas nämlich ganz nüchtern sehen. Die Verluste, die hier geschehen auf beide Seiten, sind gekennzeichnet von der Zahl 18.000. Das müssen wir mal nüchtern sehen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Wir kämpfen gegen Finsternismächte. Das muss uns klar sein. Natürlich ist alles vor Gott. Aber im Endeffekt kämpfen wir auch gegen Finsternismächte. Und je mehr wir vor Gott stehen, je mehr werden wir die Finsternismächte ausschalten. Je weniger wir vor Gott in Christus leben, je weniger werden wir sie ausschalten. Und je mehr werden sie bei uns Boden gewinnen. Das ist ein elendes Problem. Wir müssen lernen, mit aller Geduld, so wie die hier waren, das hat mich eigentlich fasziniert, diese abgefallene Stimme, wie die trotzdem mit aller Geduld Gott dienen, mit der Bundeslade, mit allem, wie sie trotzdem versuchen, mit ihren begrenzten Mitteln Gott zu dienen, und in die Sieg. Weil Gott da immer noch honoriert, wenn jemand im Glaube ihm dienen will, das tut er immer noch. Mit aller Geduld, so heißt es im Hebräer 6, Vers 12, dass man dann einfach mit aller Geduld vorwärts geht, dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, welcher durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Und da ist der ganze Jakobusbrief, der ja ganz, ich sage mal, ganz radikal auch das geteilte Herz und diese ganze Sache angeht. Er sagt Jakobus 1, Vers 3, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wird, die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben. In Jakobus 5, Vers 10, dort sagt er nochmals, und ich denke, das ist entscheidend, nehmt Brüder zum Vorbild des Unrechtleidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Und in unseren Texten, das habe ich jetzt nicht gelesen, steht Geduld und Langmut wahlweise. Die sind teilweise ausgetauscht. Das heißt, es ist einfach von Gott her, dass man unterbleibt selber. Das heißt, dass man Gott gegenüber nicht letztendlich aufbegehrt, dass man nicht hadert. Wenn man ja nicht hadert, wehe der, der mit seinem Schöpfer hadert, dass man unterbleibt, aber gleichzeitig, auch wenn man unterbleibt, ich sage es immer vorsichtig, nicht die andere das Büße lässt, dass man unterbleiben muss. Habe ich es klar gesagt. Nämlich Gott sagt ganz klar, wenn du unten bleiben musst, dann musst du gleichzeitig noch langmütig sein. Da steht dann Makrothymia, langmütig. Das heißt, es bedeutet zu Deutsch, Gott will, dass wir uns innerlich so stählen, mit der Stellung in Christo, dass wir unterbleiben, gegen Gott nicht aufbegehren und gleichzeitig dann die anderen nicht büßen lassen, wenn wir unter durchgehen müssen. Sondern, dass wir gleichzeitig langmütig mit den anderen sind, selbst wenn sie mich ärgert. Das will einfach Gott. Das muss man ganz, ganz nüchtern sehen. Wenn wir jetzt wieder in unseren Text reingehen, dann sehen wir nochmal einen Blick auf Benjamin, erschütternd bis zum Gehen nicht mehr, Endzeit live. Da heißt, sie merkte nicht, dass ihnen das Unglück nahte. Matthäus 24, 38 ist geprägt vor einem Satz. Sie merkte nicht, die Welt merkt nicht, dass Gericht kommt, und die Gläubigen merken es auch nicht, das ist Endzeit. Und das ist das, was wir uns wieder neu, ich sag's einmal, vergegenwärtigen müssen, dass wir wachen müssen. Weil die Bibel sagt, die Endzeit ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass man nichts mehr merkt. Dass man gar nicht merkt, dass hier das Gericht kommt. Vers 35. Und der Herr schlug Benjamin. Das heißt, dass der Herr handelt. Und dann handelt er nämlich, lässt er mal Offenbarung 3,3 in Ruhe. Lässt er mal die Sinn schreiben, wie Gott dann handelt. Wie er wirklich punktuell sich Leute rausgreift und er denen Gericht übt. Wie er auch manchmal Gemeinde rausgreift und er denen Gericht übt. Und dann heißt es hier, sie verbrannten sie, Vers 40, die Stadt praktisch mit Feuer. Und Feuer ist immer ein Bild aufs Gericht. Jetzt müssen wir nochmal in die Endzeit rein. Jetzt müssen wir nochmal sehen, was dieses Richterkapitel letztendlich symbolisiert. Offenbarung 15, Vers 2. Die ganze Endzeit ist vor Feuer geprägt. Es heißt hier, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, das Völkermeer. Und das gläserne Meer ist der Blick hinter die Kulisse des Völkermeeres. Und da sagt die Bibel, in dem Moment, wie Gott sagt, guck, das Völkermeer, jetzt ist gläsern. Was siehst du? Feuer. Und auf diese Welt wartet Gericht. Das muss man denen sagen. Offenbarung 18, Vers 8. Die Hure Babylon. Als sie den Rauch ihres Brandes sahen, wer war dieser Stadt gleich? Auf die Hure Babylon wartet Feuer, Gericht. Wir müssen uns bewusst sein, auf die abgefallene Christenheit und auf letztendlich diese Menschheit wartet das Gericht, das Feuer Gottes. Es wird Feuer auf Erden geben, das müssen wir uns bewusst sein, auch körperlich. Offenbarung 20, Vers 9. Sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel. Gott wird nochmal Feuer vom Himmel fallen lassen, körperlich. Habt ihr schon mal eine Atomexplosion gesehen? Müsst ihr mal sehen, wie das ist. Brutal. Wenn ihr eine Atomexplosion seht, ist Feuer. Das ist eine Form von Feuer. Guckt einmal Hiroshima, wenn ihr das mal seht, was da noch übrig blieb. Das ist Feuer. Feuer. Es wird passieren. Ich bin tief überzeugt, dass Atombomben fallen werden und dass Gott dieses Atom benutzt als Gericht, um Feuergericht über diese Erde zu geben. Ich bin tief überzeugt. Ein Wissenschaftler, Filbert heißt der, der hat das mal untersucht, hat gesagt, wenn er das richtig urteilt, für sein wissenschaftliches Verständnis, ist fast alles, was sich hier in der Offenbarung abspielt, sind Atomschläge. Aber das Feuer ist nicht nur hier, sondern dann heißt es, letztendlich in Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, der sich verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, war auch das Tier ist schon der falsche Prophet. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Feuer kommt über die Finsternismächte. Und dann am Schluss, und das ist eigentlich das Brutale, Offenbarung 21, Vers 8, den Feiglingen und Ungläubigen aber und Gräulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zaubern und Götzendienern und allen Lügnern wird er Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und das Feuer kommt dann auch über die Sünder, letztendlich endzeitlich, in der Hölle. Da ist dann das schlimmste Feuer. Das ist nämlich das unauslöschliche Feuer. Jetzt müssen wir einfach mal sehen, die Bibel geht hier davon aus, und darum steht hier im Richter, dass es mit Feuer geschieht, dass die ganze Endzeit von den Gerichten Gottes vom Feuer her geprägt sein wird. Wir haben hier keine rosige Zeit zu erwarten, sondern nur noch Feuer. Gott handelt gemäß ihren Werken, das sagt er hier glasklar in Vers 44, und zwar, Gibea wird gestraft gemäß ihren Werken und Benjamin, das mitmacht, wird gestraft gemäß ihren Werken, weil sich identifiziert geht mitunter. Jetzt müssen wir mal etwas sehr kurz nachlesen. Offenbarung 9,15, Offenbarung 6,8. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann wird vor der Entrückung, ich habe jetzt meine Privatmeinung, also ich sage es nicht dogmatisch. Ich kann zu dem Punkt nicht hinstehen, wie zum Beispiel, es gibt einen Punkt, da kann ich hinstehen bis in letzte Konsequenz, da ist jeder Irrtum unmöglich, dass das Blut Jesu Christi unsere Sünde hinwegnimmt. Das ist 1000% sicher. Das ist eine Lehrmeinung. Ich bin tief überzeugt, bevor die Entrückung ist, werdet aus meiner Sicht mindestens noch Kriege geschehen, aber ein Weltkrieg wird vorher geschehen. Wenn ich es richtig verstehe, geschieht ein Weltkrieg vor der Entrückung und ein Weltkrieg nach der Entrückung. Und insgesamt wird einmal ein Drittel der Menschheit vernichtet und einmal ein Viertel der Menschheit vernichtet. Wenn ich es richtig verstehe, bedeutet das, Mathe Weidmeister, das war Herr Schul, dass die Hälfte stirbt. Ich hoffe, das stimmt. Dass die Hälfte der Menschheit sterben wird. Für Israel zwei Drittel, von der Menschheit die Hälfte. Wenn ich es richtig verstehe. In den Feuergerichten Gottes stirbt die Hälfte der Menschheit und für Israel zwei Drittel. Und das ist das, was kommt. Wisst ihr, die große Erweckung. So das passiert. Und die letzte Schlacht, wenn ihr die lesen wollt, wo Gott dann diese Feuergerichte gibt, so wie er hier die letzte Schlacht zeigt. Bei Richter. Wo es wirklich ja auf beiden Seiten furchtbare Todesopfer gab, so sagt er, wird es eine letzte Schlacht geben auf dieser Erde, der letzte Krieg, Harmageddon. Am Samstag bei einem Vortrag über Harmageddon, man fragt mich dann, was ist Harmageddon? Ich sage, es war schwierig. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber Harmageddon ist die letzte Schlacht der Menschheit. Das ist der Punkt. Das steht auch im Joel, wo Gott alle Völker der Erde, um sie zu strafen, in dieser Ebene Jezreel zusammenzieht. Und jetzt wird so ein furchtbarer Weltkrieg sein, diese Schlacht vor Harmageddon, wo alle Völker in der Jezreel-Ebene zusammen sind. Und dann wird Folgendes passieren. Dann wird die beschrieben, diese Schlacht, der Höhepunkt der Schlacht vor Harmageddon steht in Sacharja 14 ab Vers 6. Und der Kampf wird so schlimm sein, dass die Partikel, ich sag's einmal so, diese Rauch, Staub und diese ganze Atompartikel, alles was hier vom Atom ausgelöst wird, wird die ganze Atmosphäre so verdunkeln, dass an diesem Tag, der Krieg wird so schlimm sein, dass morgens nicht Tag wird. Du wirst morgens um 6 Uhr aufstehen, wirst zum Fenster raussehen, wenn du noch da bist, was aber nicht gut wäre, wirst rausgucken und wenn hier Menschen noch da sind, dann werden sie kein Licht sehen. Es wird Nacht sein bis am Abend und erst am Abend wird sich dieser Dunstschleier auflösen, wenn der Herr Jesus in strahlender Herrlichkeit auf der Ölberg wiederkommt. Das ist die Schlacht vor Harmageddon, der letzte Krieg. wo Gott dann nochmal alles letztendlich straft. Und die Bibel sagt hier was ganz klar dazu. Sie sagt hier in Offenbarung 12, Vers 7, und ich möchte jetzt sagen, wehe dem, der zur Richterzeit in Israel war, und wehe dem, der zur Endzeit auf der Erde ist, der bei der Entrückung nicht dabei war, der nicht wirklich Gottes Kind war, der nicht entrückt wurde, der das alles mitmacht. Die Bibel sagt hier nämlich in Offenbarung 12, 5, Vers 7 bis Vers 12. Kann man sich nachher ganz leicht merken, 12, 12. Sie sagt hier, dass in dem Moment, wenn die Entrückung geschieht, ich bin überzeugt, es ist bei 11, bei 11, 15, wenn die Entrückung geschieht, muss der Teufel den Himmel verlassen. Und der Teufel ist ja, das wissen wir, mit seiner Finsternismächte immer Teil des Lufthimmels. Und wenn die Entrückung ist, muss der Teufel den Himmel verlassen, das ist hier. Und dann muss der Teufel auf die Erde, wenn er auf der Erde ist, dann sagt die Bibel, Vers 12, wehe der Erde und dem Meere, nämlich im Völkermeer. Der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat einen großen Zorn. Und er weiß, wie wenig Zeit er noch hat. Da steht griechisch Kairos. Das ist ein klar umrissener Zeitpunkt. Und dann beginnt die Verfolgung Israels. Nämlich dann wendet er sich gegen Israel. Und dann beginnt Israels letzte Leidenszeit. Aber eines ist ganz klar. Das, was hier im Richter sich abspielt, furchtbare Kriegsgeschehe und furchtbares Gericht, das teilweise die Gläubigen mit einbezieht, das ist das, was in der Endzeit passiert. Wenn man hier jetzt einfach ganz nüchtern hingeht, und es sich ansieht, dann siehst du, von dem sündhaften Stamm blieben ganze 600 übrig. Wisst ihr, was 6 ist? 6 ist die Zahl des Gerichtes Gottes generell. 6 ist die Zahl des gefallenen Menschen. Das ist das Gericht über den gefallenen Menschen, 6. Darum kam über das Kreuz von Golgatha in der 6. Stunde die Wolke. Und jetzt siehst du hier, was das Elend ist. Jetzt kommt das, wo die Warnung für uns Gläubige geschrieben steht, warum mir der Richter anguckt. Geschwister, für mich ist nicht dramatisch, letztendlich, dass Gibea so eine Sünde begeht. Es war offene Sünder. Dass die stauben müssen, dass Gott die auslöscht, für mich alles nicht schlimm. Das ist für mich logisch, vom Alten Testament her. Und dass das Gesamtvolk Israel im Abfall sich befindet, ist für mich auch klar vom Richter her. Das haben wir gesehen, wie sich das entwickelt. Aber wisst ihr, was für mich echt erschütternd ist? Dass ausgerechnet jemand, der zum echten Volk Gottes gehört, in diesen Gerichten mit untergeht. Und das ist das Schlimme. Und das ist was, was uns zu denken geben muss in der Endzeit. Hure Babylon, geht aus von ihr und einmal mit it formell austritt. Das ist sowieso logisch. Sondern mein innerlich muss man ausgehen von der Hure Babylon zuerst einmal. Der äußere Austritt ist nur Form. Die können genauso wichtig sein für jemand, aber innerlich ist noch viel wichtiger, dass man ausgeht, dass man das tut, was hier der Rest wenigstens noch getan hat, dass man vor Gott bleibt, wie der Paulus sagt, in Christus, sich zum Jesus hinaufversammelt. Wenn man in der Haltung ist, dann könnte das alles kommen, wird nichts passieren. Der Gläubige, der sich in dieser Haltung befindet, dem wird nichts passieren. Der geht durch. Der wird durchgehen und wird am Schluss strahlend die 7. Posaune hören, wenn der Herr Jesus die Gläubiger holt. Bin ich felsenfest überzeugt. Nur etwas ist klar, wir können die Warnung der Endzeit nicht übersehen. Wir müssen hier draus lernen, dass selbst ein Stamm Benjamin mitgerissen werden kann. Wisst ihr, da kann man noch so gut gestanden sein. Die Bibel sagt nicht umsonst, ihr Ende schaut an. Nicht der Anfang, sondern das Ende. Und ich denke, das ist eine Warnung für uns. Wir müssen aufpassen, dass die Hure Babylon uns nicht ansteckt. Einfach nicht ansteckt. Wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht der menschliche Weg geht, sondern ja darauf achtet, vor Gott in Christo alles zur Erbauung tun. Dass man wirklich so lebt, auch geistlich, und nicht auf die andere Ebene runtersackelt. Das wäre dramatisch. Weil in der Endzeit eine viel größere Gefahr ist, die Gefahr, dass man dann mit der Hure untergeht, ist riesengroß. Das möchte wohl keiner. Und wenn der Untergang nicht heißt, verloren zu gehen, wenn der Untergang nur heißt, dass man sterben muss, wäre dem schon nötig. Also hier gilt als Gläubiger, die Häupter zu erheben, aufgrund der Endzeit zu sehr, die Wiederkunft ist nahe und dann sich zu bereiten, wenn der Herr kommt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir einfach, dass du in deinem kostbaren und teuren Wort es uns so klar auch zeigst, dass Israel das Bild ist auch für die Gläubigen der Endzeit und dass du uns auch zeigst, wie gefährlich Endzeit auch für wahre Gläubige sein kann. Vor allem, wenn sie nicht gelernt hat, vor dir zu leben und in dir zu bleiben und alles zu der Erbauung deines Lebens zu tun. Wenn sie auch nicht gelernt hat, dass du das Böse hinaustun willst, gib einfach Gnade. Du siehst uns in unserer kleinen Versammlung hier, wie wir so einfach auch ein Überbleibsel sind aus einer anderen Welt. Gib uns einfach Gnade, dir dem Lamme treu zu folgen. Jetzt einfach bitte für mich, für meine Geschwister, gib uns Gnade, uns wirklich zu dir hinauf zu versammeln. wirklich vom Vater in heiliger Gottesfurcht dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst, und alles zur Erbauung der Gemeinde zu tun, aus Böse hinaus zu tun und dich, Herr Jesus, in der Mitte zu haben, auf dass deine Herrlichkeit sich offenbaren kann, und dass wir, wenn so weit ist, auch die siebte Posaune hören, bereit sind, dir zu begegnen. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen.